Du interessierst dich für das Leben 1900, von der Ständegesellschaft bis hin zur Körperhygiene? Lehn dich zurück, ich erzähle dir davon. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leben 1900. Heute geht es darum, was der Sommer bedeutet. Was bedeutet euch denn der Sommer? Und was bedeutete der Sommer 1900? Bleibt dran, ich erzähle euch davon. Ja, für mich ist es dieses Jahr ein sehr bescheidener Sommer hier in Norddeutschland. Es ist unglaublich nass. In meinem Empfinden oder in meiner Wahrnehmung regnet es unglaublich viel. Es ist relativ kalt. Man hat oft den Kamin noch angemacht. Daran habe ich das so ein bisschen festgemacht, dass das für mich irgendwie dieses Jahr noch nicht so ein richtiges Sommergefühl war. Was ist denn noch so wichtig am Sommer? Was gehört dazu? Freibadbesuche, vielleicht ein langer oder ein besonderer Urlaub, kurze Kleidung, Grillen, bestimmte Sorten zu essen, bestimmte Sorten zu trinken. All diese Dinge, die mir jetzt so spontan einfallen, die einen guten Sommer ausmachen würden, sind ja irgendwie so Luxusdinger, oder? Sind so Spaßfaktoren. War das 1900 auch so oder gehörte da vielleicht noch ein bisschen mehr dazu? Also wenn man jetzt mal bei der Temperatur bleibt, dann war das auf jeden Fall ein riesenwichtiges Ding, dass sich die Temperatur geändert hat. Man hat im Winter unglaublich viel gefroren in Zeiten, wo es noch keine Zentralheizung gab, wo ja gerade das Untergeschoss, in dem das Gesinde gewohnt hat, deutlich weniger beheizt war als das Obergeschoss. Da war es sehr, sehr viel wert, wenn draußen plötzlich die Temperaturen etwas angenehmer wurden und gar nicht, weil man sich in seinen Bikini geschwungen hätte, den es ja noch gar nicht gab. Witzige Geschichte übrigens, der Bikini, ich weiß nicht, wer es vielleicht weiß, wurde 1946 das erste Mal auf einer Modevorführung vorgeführt und es war natürlich ein Riesenskandal, so wenig Stoff. Das Wort Bikini hatte man gewählt für dieses Kleidungsstück, weil erst kurz zuvor auf dem Bikini-Atoll Atomwaffentests durchgeführt worden sind und man die die durchschlagende Wirkung dieses Kleidungsstückes unterstreichen wollte mit dem Namen Bikini. Ja, also Bikini und Badekleidung hat es nicht gegeben, aber es hat generell nicht so viel andere Kleidung gegeben. Man hat jetzt ja nicht T-Shirts und Shorts aus dem Schrank geholt. All diese Dinge sind ja sehr neu, moderne Sachen, die erst so nach dem Zweiten Weltkrieg kamen, dass Frauen auch sich oder generell Männer und Frauen sich in den Jahreszeiten verschieden gekleidet hätten. Man hat vor allen Dingen die Wollteile weggelassen. Ich hatte ja lange, lange Wollstrümpfe, die bis zu dem Popo gingen, unter dem Rock an. Die hat man natürlich dann weggelassen. Ich hatte auch so eine Art Fließstoffunterröcke, die wurden weggelassen. Wollcapes und jegliche Wolljacken, die man drüber gezogen hätte, hat man nicht gebraucht. Also es war einfach wesentlich weniger, was man anhatte und die ganze Arbeit hat so ein bisschen mehr, war so ein bisschen freier, weil man eben nicht so viel gefroren hat. Vieles ja auch draußen passiert. Wasser holen, Wasser wegbringen, Toiletteneimer leeren, Tiere füttern, Wäsche aufhängen. Generell war draußen einfach viel besser möglich. Die Wäsche ist ja nicht nur zum Trocknen aufgehangen worden, sondern man hat die auch in der Sonne gebleicht, weil man ja gar nicht so die Waschmittel hatte wie heute, die das schon quasi automatisch beim Waschen mitmachen. All diese Dinge waren plötzlich wieder sehr unbeschwert möglich. Man musste natürlich auch nicht die Zimmer der Herrschaften heizen, das heißt, man hatte deutlich weniger Arbeit morgens, weil 10, 12, 14 Öfen anzünden, das kostet natürlich unglaublich viel Zeit, es kostet unglaublich viel Holz, was nicht bereitgestellt werden muss. Somit die Temperatur oder das Ansteigen der Temperaturen ein Riesenvorteil. In der Nähe von Rostock, wo das Gutshaus stand, in dem ich gewohnt habe, war Hitze jetzt auch nicht so das Problem. Da war man froh, wenn über den Sommer die Feuchte und Kälte aus dem Untergeschoss überhaupt rausgegangen ist. Das hat ja relativ lange gedauert, bis man da auch die Außentemperatur innen dann hatte. Ja, die Temperatur zum einen, aber zum anderen bedeutete der Sommer natürlich auch, ich habe es eben schon gesagt, das Wäschewaschen hat sich natürlich verändert, viel mehr Arbeit. Zum einen konnte man eben Wäsche jetzt bleichen, man hat viel mehr Dinge gewaschen, die man im Winter nicht waschen konnte, Gardinen, Teppiche, die Bettwäsche, alle Dinge, die nicht auf der Wiese ausgebreitet werden konnten im Winter, das hat man jetzt im Frühjahr gemacht. Dieser klassische Frühjahrsputz kommt auf jeden Fall ganz viel noch daher, dass man im Winter überhaupt nicht die Möglichkeiten hatte im Haus, das irgendwie zu bewerkstelligen. Und dann natürlich, und das ist ein wahnsinniger, wichtiger Punkt gewesen, den der Sommer 1900 mit sich gebracht hat, war das Auffüllen der Vorräte. Ja, eigentlich total verrückt. Haben wir das heute noch? Ja, wir freuen uns irgendwie auf die Erdbeer- und Spargelsaison. Aber mal ganz ehrlich, wenn wir im Winter Erdbeeren oder Spargel essen wollen, wäre das ja auch irgendwie machbar. Heute ist es irgendwie so das größte Problem, dass man samstagsabends das eingekauft hat, was man sonntags braucht und man ja, manchmal irgendwie schon Angst kriegt, man hat nicht genug für sonntags. Der Sommer 1900 und auch das Frühjahr bedeutete, man musste die Vorratskammern vollkriegen für den gesamten Herbst und Winter. Und die Vorratskammern vollkriegen war natürlich zum einen Feldfrüchte wie rote Beete und Kartoffeln. Die Kartoffel hat unglaublich viel Veränderung gebracht in die Lebens- oder in die Ernährungssicherstellung der Bevölkerung in Deutschland und Europa. Da musste man natürlich gucken, dass die Kartoffel auch erntbar waren. Es gibt die sogenannte Kartoffelfäule, die gibt es auch heute noch. Die hat am schlimmsten um sich geschlagen, so 1846, glaube ich, 1846 bis 1849, vor allen Dingen in Irland. Das hat riesige Hungersnöte ausgelöst. Wenn der Sommer zu nass war, konnte die sich besonders gut verbreiten. Es war also sehr wichtig, dass das Wetter insofern gestimmt hat, dass eben die Ernten gut ausgefallen sind. Also Kartoffeln mussten wieder in die Vorratskammern. Ich finde das auch heute noch eine sehr schöne Sache, wenn es wieder Frühkartoffeln gibt. Die Kartoffeln können ja so ab Mai kommen die Frühkartoffelsorten, dann werden die geerntet bis in den Herbst. Denn das ist einfach tatsächlich auch heute noch ein Unterschied im Supermarkt, weil die Kartoffeln aus dem letzten Herbst dann schon irgendwie schrumpeliger sind und nicht mehr ganz so fest, trotz dass wir ja mittlerweile wahnsinnig optimierte Lagermethoden haben. Und so das Gleiche für Äpfel. Äpfel, Birnen, das ganze Baumobst ist natürlich frisch in die Kammern gekommen, war aus dem Vorjahr dann auch nicht mehr ganz so schön, wenn überhaupt noch was über war. Aber das kam ja erst gegen Ende des Sommers, so August, September. Am Anfang standen natürlich zum Beispiel Erdbeeren oder dann später auch Heidelbeeren, Himbeeren und später dann noch Stachelbeeren und Brombeeren, die man geerntet und eingekocht hat. Einkochen, ein Riesending, kam erst um 1900, habe ich schon mal erzählt, mit der Erfindung des Wegglases. Ist vorher schwieriger gewesen, die Dinge richtig lange haltbar zu machen. Man hat sie sehr stark süßen müssen, weil je mehr Zucker, desto länger haltbar. Mit dem Wegglas war das dann nicht mehr ganz so nötig und man musste ja auch den Zucker haben. Der Zucker kam in Deutschland um die Zeit um 1900 schon aus der Zuckerrübe. Das hat sich auch so in 1850er Jahren etabliert und auch industrialisiert. Man hatte schon eben 50 Jahre früher eine Zuckerrübensorte gezüchtet, die etwas mehr Zuckergehalt hatte und damit war es dann möglich, den Zucker aus der Rübe zu extrahieren. Und das Ganze war um 1900 auch schon so weit vorangeschritten, dass man Zuckerinstitute und so weiter hatte. Also Zucker wurde industriell produziert, geerntet eben zwischen September und Januar. Und den hat man dann in der Regel zugekauft und nicht selber produziert. Selber produziert oder geerntet hat man gerne natürlich auch noch Getreide. Das brauchte man für die Mehlgewinnung. Auch das Mehl musste den ganzen Herbst und den ganzen Winter reichen, um das Brotbacken zu gewährleisten. Ein kurzer Müsli-Exkurs übrigens, wenn wir hier schon von Getreide sprechen. Das Getreide hat man um 1900 in Norddeutschland noch nicht als Müsli verzehrt oder in ähnlichen Formen irgendwie aufbereitet. Das Müsli ist tatsächlich um 1900 aber entstanden, und zwar in der Schweiz von einem Schweizer Arzt. Das ist dann später bekannt geworden als Bircher Müsli. Das hatte er sich abgeguckt von den Völkern, die in den Bergen leben, die schon Getreideflocken mit Obst gemischt hatten. Aber zunächst hatte er es in einem Krankenhaus serviert, um so eine Art Diätspeise als Schonkost für seine Patienten. Genau, und dann kam das Müsli auch erst, ich wiederhole mich, nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland und allmorgendlich auf den Frühstückstisch. Und wenn wir schon beim Müsli sind, dann ein kurzer Cornflakes-Exkurs. Die Cornflakes sind um die gleiche Zeit, um 1900 in den USA entstanden, tatsächlich von dem Herrn Kellogg. Und auch da war es so, dass es eine Krankenhausspeise war, die man den Patienten serviert hat. Und in Deutschland sind die ersten Cornflakes dann aber erst 1965 industriell hergestellt worden. Ja, das war also nicht auf dem Speiseplan, das hat man, obwohl man es bestimmt hätte, sehr gut über den Winter aufbewahren können, noch nicht eingemacht um die Zeit. Und wenn wir schon von Cornflakes und Müsli reden, dann fällt mir natürlich auch noch die Nudel ein. Auch die Nudel, die man ja sehr, sehr gut aufbewahren kann und die heute sicher jeder, würde ich mal sagen, in seinem Vorratsschrank besitzt, so ein Päckchen Nudeln geht immer, gab es 1900 nicht. Es gab die Nudel schon ewig, ne? Es gibt ja den Streit, wer die erfunden hat. Ich glaube, es waren die Chinesen. Das ist schon sehr, sehr, sehr lange vor 1900 gewesen. Auch in Italien gab es diese Teigwaren schon länger und es gab die theoretisch auch in Deutschland. Sogar industriell hergestellt. Die erste Firma, die das in Deutschland gemacht hat, ist, glaube ich, so 1870 oder vielleicht 1890, bin mir gerade nicht sicher, entstanden. Auf jeden Fall war das Birkle, die es auch heute noch gibt. Die haben Nudeln produziert und die sind auch verkauft worden, die hatten sich aber noch nicht durchgesetzt. Das hat dann auch noch einige Jahre gedauert. Im Gutshaus gab es tatsächlich hin und wieder mal handgemachte Nudeln von dem Mamsell, da das allerdings richtig aufwendig war, waren die der Gutsfamilie vorbehalten. Wir haben also keine Nudeln bekommen. Ja, hätte man sich ja sehr gut lagern können, hatte sich aber noch nicht so durchgesetzt. Ähnliches gilt auch für den Reis. Der Reis ist schon viele, viele Jahre vorher auch mit dem Schiff nach Europa gekommen und theoretisch auch verfügbar gewesen, wenn man denn das Geld gehabt hat, ihn zuzukaufen. Aber es war keine etablierte Speise, die sich in den Vorratskammern, vor allen Dingen in Norddeutschland, befunden hätte. Hat man sicher als hin und wieder als exotisches Gericht serviert, aber kein dauerhaftes, bevorratetes Produkt. Obwohl das ja, man stellt sich das so vor, so ein Sack Reis, wenn man den dann kauft, irgendwie vom Schiff, sicher praktisch ist. Aber nein, hat es nicht gegeben. Spannend aber, dass man tatsächlich um die Zeit Reis in Deutschland angebaut hat auch, und zwar in der Region Bamberg. Hat sich aber auch nicht durchgesetzt. Auch der deutsche Reis war nicht in der durchschnittlichen Speisekammer eines Gutshauses vertreten. Also alles, was man in irgendeiner Form einkochen konnte, wurde eingekocht. Im Gutshaus waren das übrigens noch Gurken, und zwar so Schlangengurken. Die waren sehr lecker, habe ich auch nie wieder gesehen später. Sauerkraut, also Kohlsorten, die man irgendwie in Töpfen fermentiert hat. Und wenn man das Obst nicht eingekocht hat, dann hat man es getrocknet. So, das Gefühl, mit dem Frühjahr wieder frische Nahrungsmittel zu kommen, ist unbeschreiblich, wenn man es nicht erlebt hat, glaube ich. Dadurch, dass wir heute in der Lage sind, alles immer zu kaufen und auch nicht die Angst haben zu müssen, dass es nicht mehr da ist, das ist was, was man schwer beschreiben kann, wenn eben die Vorratskammern langsam sich dem Ende zuneigen und man wirklich darauf angewiesen ist, dass Dinge wieder geerntet werden können. Im Kleinen waren das natürlich auch so Sachen wie Salate, Mohrrüben aus dem Garten, aber zum Beispiel Äpfel oder Dinge, die im Spätsommer erst geerntet werden wurden, auf die hat man dann doch schon richtig gewartet. Was wirklich frisch war jeden Tag, auch im Winter, es waren natürlich Milchprodukte und auch das Fleisch. Wenn man das unter frisch verzeichnen kann, die Milchprodukte im Sommer zu lagern, war dann nochmal eine andere Problematik. Denn das hatte ich ja auch schon mal erklärt, dass es Kühlschränke in dem Sinne gab, dass man Eis klein gesägt hat und das in mehr oder weniger isolierte Schränke gepackt hat. Das war im Sommer ein bisschen schwieriger. Da sind einem auch gerne die Lebensmittel denn dann mal verdorben, die aus der Milch produziert wurden. Dazu auch ganz interessant, und das habe ich tatsächlich in der Form auch nicht gewusst, wie wenn wir uns heute im Sommer einen lässigen Matcha-Latte oder Eis-Coffee-Latte oder was auch immer zaubern oder auch einfach ein Cocktail mit bunten Säften und mit oder ohne Alkohol mischen und da Eiswürfel reinmachen, dann ist das noch eine richtig neue Sache. Die erste Firma, die Eiswürfel für die Privathaushalte in Deutschland produziert hat, hat erst 2003 eröffnet. Hättet ihr das gewusst? Heute gibt es ja fast in jedem Supermarkt so Eiswürfeltüten, Crushed Eis, Kugeln oder normale Eiswürfel. Das ist richtig, richtig neu. Das kam erst in Deutschland nach 2003. Auch die Gastronomie und die Fastfood-Ketten etc. haben erst in den 90er Jahren angefangen, tatsächlich Eiswürfelmaschinen zu besitzen und das auch mit in den Getränken, Cocktails oder was auch immer zu servieren. Die Cocktailgeschichte ist auch schon in den 1950er Jahren, ja, die gab es auch schon ab 1850. Klar hat man verschiedene Spirituosen gebraut, auch bei uns 1900, gerne natürlich Korn oder aus Kartoffeln. So eine Art Wodka ist das ja dann gewesen. Aber dass es so eine Kneipen- und Barkultur gegeben hat, indem man sich mit dem Mischen verschiedener Säfte oder Spirituosen befasst hat, dass auch alles erst in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert. Der generelle Konsum von Alkohol war ja um 1900 auch nochmal eine ganz andere Geschichte, wie das heute in größten Teilen gehandhabt wird, dass es den typischen Sommertrink gibt. Das war damals nicht so. Klar hat man auch mal Wein und Bier konsumiert oder eben einen selbstgebrauten Schnaps. Das war aber von der Art der Getränke nicht an die Jahreszeiten gekoppelt. Was es im Sommer aber gab und im Frühling und was es im Winter auch gar nicht gab, waren gesellschaftliche Feste. Ich hatte ja mal in einer Folge, in der es ums Heiraten ging, erzählt, dass man sich gerne auch auf Kirmes- oder Schützenfesten oder Festen der Kirche kennengelernt hat. Die gab es tatsächlich auch nur im Sommer. Das heißt, dass man mehr rausgegangen ist, dass man mehr unter den Leuten war, was heute vielleicht doch auch eher im Sommer stattfindet. Das hat 1900 definitiv nur im Sommer stattgefunden. Eben bin ich ja schon mal ganz kurz auf Badekleidung eingegangen. Die Badekultur hat langsam begonnen, sich zu entwickeln. Um 1900 tatsächlich, so dass die Nordsee und die Ostsee so Bäder eröffnet haben, dass man an den Strand gegangen ist, dass man verreist ist mit Bahn, Kutsche und dann auch langsam mit den Autos. Das kam da so gerade. Ist ja alles ein Luxusding, dass man Ausflüge macht, dass man mal den ganzen Tag nicht arbeitet. Und das hat sich da gerade entwickelt. Wer die Folge kennt, in der die Gutsfamilie schwimmen war, der kennt auch ein bisschen die Badekleidung, die es doch dann 1900 schon gegeben hat. Natürlich nicht in Form von Badeanzügen und Bikinis, sondern eher von so einer Art mehr oder weniger Ganzkörperstoffen. Aber eben, genau, Badeanstalten, Freibäder kam dann ganz langsam. Das in den 60ern und 70ern gab es übrigens in Deutschland noch Freibäder, die offiziell das Tragen eines Bikinis verboten haben, in denen das nicht gestattet war. Ja, auch Urlaube, die ganze Urlaubsbranche, Tourismusbranche gab es vor 1900 gar nicht. Man hat Verwandten besucht mit dem Zug oder Familienmitglieder, die woanders gewohnt haben. Aber den klassischen Urlaub, der war den sehr, sehr Wohlhabenden vorbehalten und es war ein sehr kleines Feld an Menschen, die da überhaupt sich das leisten konnten. Ich habe mal ein ganz tolles Buch gelesen. Das ging um einen Jungen, eine wahre Geschichte über einen Jungen, der auf der Titanic war, der das überlebt hat und der mit seinen Eltern viel gereist ist. So klassische Ziele damals waren zum Beispiel Malaga in Spanien oder eben in den USA Inselziele, aber alles hat man früher mit dem Schiff gemacht und das war eine sehr kleine Gesellschaftsschicht, die darüber überhaupt nachdenken konnte, das überhaupt zu tun. Ja, der Sommer 1900. Was gehörte noch zum Sommer? Was hat es ausgemacht? Ich denke, im Groben und Ganzen sind die Punkte schon jetzt alle mit dabei. Also es war auf jeden Fall das Auffüllen der Speisekammern, endlich wieder frisches Essen. Es war die Erleichterung bei der Arbeit, dass man nicht gefroren hat, dass viele Dinge einfach draußen möglich waren. Und es waren die gesellschaftlichen Höhepunkte des Jahres, die nur im Sommer stattgefunden haben. Als Gesinde, ich denke, in der Herrschaftsfamilie war das alles etwas abgemilderter, aber doch ähnlich. Im Vergleich zu heute würde ich sagen, ähnlich ist auf jeden Fall, dass die Sonne einen irgendwie fröhlicher macht. Das ist ja auch medizinisch bewiesen sozusagen, dass Dinge einem leichter fallen, wenn es warm draußen ist. Was heute dazugekommen ist, was ganz neu ist, sind Urlaube, Cocktailbars, Grillabende, Ausflüge jeglicher Art. Das ist die Badekultur, die es damals noch nicht in der Form gegeben hat. Und es ist sicher generell der hohe Freizeitwert, weil wir einfach eine ganz andere Form von Freizeit haben. Da fällt mir gerade wieder ein, dass wir heute über die 40-Stunden-Woche stöhnen und damals es locker eine 100-Stunden-Woche gewesen ist. Also ganz andere Möglichkeiten, einfach auch die Zeit, die man hat, eben dann zu nutzen. Was ich unbedingt nochmal in die Gedanken rufen möchte, ist aber auch, dass wir heute kaum Bewusstsein mehr dafür haben, was auf den Feldern passiert. Es wäre sicher sicher nochmal spannend zu fragen, was für ein Landwirt heute auch der Sommer bedeutet, wie dieser Sommer für einen Landwirt gewesen ist, wie viel Regen oder nicht Regen hat es denn eigentlich gegeben, wobei das natürlich in Deutschland sehr verschieden ist. Also wenn wir hier in Norddeutschland viel Regen hatten, dann sind die Leute in der Frankfurter Region, die erzählen da sicher ganz was anderes. Aber vielleicht ein bisschen mehr Bewusstsein zu haben, was passiert gerade auf den Feldern. Jetzt passiert gerade sowieso extrem viel auf den Feldern. Es gibt so ein paar Nächte im Sommer, wo der Morgentau und die Abendnässe sehr gering ist oder manchmal sogar gar nicht vorhanden ist, die man unbedingt nutzen muss für Erntesituationen. Also wisst ihr, was gerade draußen auf den Feldern geerntet wird? Ich habe selber 4 Jahre in der Agrarbranche gearbeitet, weiß das aber auch nur sehr bedingt und ich könnte sowieso einem Feld nicht ansehen, ob das jetzt für den Mais, für das Getreide, was auch immer auf dem Feld steht, ein guter oder ein schlechter Sommer gewesen ist. Ich muss da auch an mich selber appellieren, das einfach viel mehr wertzuschätzen, wo die Nahrung überhaupt herkommt und was das für ein wahnsinniger Aufwand ist, die zu produzieren, auch in Deutschland, auch heute noch, ganz unabhängig, ob wir 100 Jahre vorausgegangen sind oder nicht. Also in diesem Sinne, schaut, wenn ihr unterwegs seid, mal nach links und rechts, was da so los ist in der Landwirtschaft. Und vielleicht erinnern wir uns ab und zu mal daran, dass der Sommer vor allen Dingen für die Vorratsbeschaffung da war und die Freizeitproblematik sehr weit im Hintergrund stand. In diesem Sinne, noch ein paar schöne warme Tage. Jetzt ist es hier gerade nämlich auch in Norddeutschland warm. Ganz liebe Grüße und bis zur nächsten Folge.